SRF 2 Kultur.
Hier in Kontext geht es jetzt ums Studieren. Nicht im Hörsaal, sondern im Internet. Da öffnen sich nämlich immer mehr Universitäten den Massen. Sie stellen die Vorlesungen ihrer Professorinnen und Professoren gratis online, damit alle sie mitverfolgen können, vom Großvater in Schweden bis zur jungen Frau in Kamerun. Verschiedenste Fächer kann man da studieren, zum Beispiel amerikanische Poesie,
I teach anyone, anywhere, modern and contemporary American poetry.
Astronomie,
This class is about modern relativity in the context of modern astronomy.
Oder Finanzwesen.
On behalf of the Sloan School, I want to welcome all of you to 15401 Finance Theory.
Und auch in verschiedensten Sprachen.
Benvenuti all'introduzione al corso La visione del mondo.
同学们大家好，我们这学期要。
Bienvenidos al corso de pensamiento científico.
اسمي حسام حايك وأعمل كبروفيسور لموضوعي الهندسة الكيميائية.
Eine riesige Fülle an Vorlesungen gibt es mittlerweile im Internet. Das Angebot nennt sich MOOC, kurz für Massive Open Online Course. Und diese MOOCs, die lösen bei manchen Bildungsexperten regelrechte Begeisterungsstürme aus. Sie glauben, die Kurse könnten die höhere Bildung revolutionieren und den Ärmsten der Welt Zugang zu Wissen verschaffen. Ganz vorne mit dabei ist die ETH Lausanne mit ihrem Präsidenten Patrick Ebischer. Der ist gerade zurück von einem Sabbatical in Afrika, wo seine Hochschule mit ihren Online-Vorlesungen schon präsent ist. Ich habe ihn und andere Experten gefragt, was es mit den MOOCs auf sich hat. Vorlesungen für alle im Internet. Revolution oder Hype? Sie hören eine Kontextsendung von Hanna Wick. Massive Open Online Courses, MOOCs, das sind im Wesentlichen Vorlesungen, die online gratis als Video angeboten werden. Da erzählt ein Experte über sein Fachgebiet, erklärt Zusammenhänge, stellt Fragen. Und jeder kann zuschauen und mitdenken, egal wo, egal wann, egal ob arm oder reich. Für Patrick Ebischer sind MOOCs die neuen Lehrbücher.
Qu'est-ce qu'un MOOC? C'est le nouveau textbook.
Und er weiß auch, wo es diese multimedialen Lehrbücher am dringendsten braucht. In Afrika nämlich. 6 Monate lang war Patrick Ebischer dort unterwegs, um das Potenzial der MOOCs auszuloten. Nun ist er zurück und schwärmt vom Bildungshunger der jungen Afrikanerinnen und Afrikaner.
Les étudiants ont soif de connaissances. Et ils savent qu'ils n'ont pas de chance de venir ici sur nos campus. Donc pour eux, c'est un instrument unique.
Patrick Ebischers Ziel war Westafrika, weil hier in den Schulen auch Französisch gesprochen wird, genau wie an der ETH Lausanne. Die meisten Frankophonen lebten in Westafrika, hier liege also die Zukunft des Französischen, hier liege aber auch der größte Bedarf an höherer Bildung.
Le futur de la langue française, il est en Afrique, mais les besoins de formation tertiaire sont aussi en Afrique. Parce qu'il y a un problème de massification. J'étais au Cameroun, j'aimerais me dire que cette année, ils ont 60 000 étudiants de plus dans le système tertiaire. Déjà, leur infrastructure est limite. Il est impossible pour eux de construire.
In Kamerun zum Beispiel gibt es dieses Jahr 60.000 Studenten mehr als noch letztes Jahr. Viele bekommen keinen Studienplatz. Es gibt nicht genügend Hörsäle und Bücher für alle. Die Regale in den Bibliotheken seien fast leer, sagt Patrick Ebischer.
Regardez dans les bibliothèques des universités africaines, il y a très très peu de livres. Il n'y a souvent pas assez de livres pour le nombre d'étudiants.
Und genau da sollen MOOCs helfen. Denn wer einen solchen Kurs im Internet verfolgen will, der braucht keine Bücher und Hörsäle. Das ganze Material liegt auf einem Server bereit und ist online zugänglich, eben wie bei einem Lehrbuch, bloß nicht auf Papier. Was die Studenten allerdings brauchen, ist Zeit und ein elektronisches Empfangsgerät. Das mit den Geräten, das sei in Afrika kein Problem, meint Patrick Ebischer. Viele Afrikanerinnen und Afrikaner hätten Handys, viele auch ein Tablet. Anders sieht es aus bei den Internetverbindungen. Für MOOCs braucht es nämlich viel Bandbreite, weil Videos eine wichtige Rolle spielen und Videos sind nun einmal sehr schwere Dateien. Doch auch da ist Patrick Ebischer optimistisch. Er will um die 20 Hochschulen in Westafrika mit der nötigen Technik ausrüsten und hat dabei auch tatsächlich schon Fortschritte gemacht. Die großen Mobilfunkanbieter wie Cisco und Huawei seien mit an Bord. Dito die Bildungspolitiker.
Mais aujourd'hui, les gouvernements que j'ai vus, enfin, les responsables de l'information, de l'éducation, sont en train de donner cette capacité, en tout cas dans les campus. Donc je dis que d'ici 2-3 ans, ils auront la bande passante nécessaire. Donc c'est juste une question de temps.
In 2-3 Jahren sollte die Bandbreite also kein Hindernis mehr sein für die MOOCs. Dann könne die Bildungsrevolution in Afrika so richtig losgehen, meint Patrick Ebischer. Ein großes Publikum ist seiner ETH, der École Polytechnique Fédérale de Lausanne, der EPFL, garantiert. Schließlich stehen den Studentinnen und Studenten so plötzlich die Türen zu einer Elite-Hochschule offen.
Ce que les MOOCs changent, c'est que la personne qui n'est pas à l'EPFL, d'accord, qui n'a pas la chance de venir à l'EPFL, peut prendre des cours de l'EPFL.
Es ist eine große Chance und viele ergreifen sie.
On voit déjà quelques cours qu'on a donnés en plus de 20 000 étudiants africains qui les prennent. Donc, si vous voulez, c'est quand même des chiffres extraordinaires. On n'aurait jamais cette quantité d'étudiants sur notre campus. Et mon rêve, c'était d'arriver à peu près à 100 000 Africains. Je veux dire, j'aurais réussi mon sabbatique le jour où j'aurai 100 000 Africains qui seront connectés au travers des MOOC.
20.000 Studenten aus Afrika haben sich schon für Kurse der EPFL eingeschrieben. Doch das ist Patrick Ebischer nicht genug. Er will die 100.000-Marke knacken. Das ist Teil seiner Mission, für die er noch ganz andere Motive hat als reine Menschenliebe. 100.000 Studentinnen und Studenten aus Afrika sollen sich also einschreiben für Kurse der EPFL. Daran misst Patrick Ebischer den Erfolg seines Sabbaticals. Kann das gelingen? Das habe ich die Bildungsforscherin Bernadette Charlier von der Universität Fribourg gefragt. Sie ist eine Expertin für Lernangebote via neue Medien und sie verfolgt die MOOCs mit großem Interesse. Manchmal fühlt sie sich dabei an früher erinnert, als es ähnliche Projekte gab, zum Beispiel via Radio oder Fernsehen, das Telekolleg in Deutschland oder das Bildungsfernsehen der BBC. Auch da wollte man einer breiten Masse die höhere Bildung erschließen und auch damals gab es schon Projekte in Afrika, zum Beispiel Französischunterricht per Fernsehen.
On a cru qu'en amenant des cours là à ce moment-là par la télévision dans les villages, on arriverait par exemple à améliorer la connaissance du français.
Das waren gute Projekte, doch sie scheiterten, sagt Bernadette Charlier.
Pourquoi? Parce que sur place, les personnes qui devaient assurer la formation n'accordaient pas de valeur aux informations qui étaient données via les émissions de télévision. Donc ça veut dire que même si on diffuse les meilleurs savoirs, les meilleurs cours, s'ils ne tiennent pas compte en fait de la culture locale, s'il n'y a pas des relais sur place, s'il n'y a pas à la limite une partie des productions qui sont faites sur place, ça ne marchera pas.
Vergesse man die lokale Kultur, die lokale Verankerung, dann nützten auch die besten Kurse nichts. Es brauche eine Bewegung von Norden nach Süden und von Süden nach Norden.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais on ne peut pas faire des projets, je dirais, uniquement nord-sud. Il faut pouvoir avoir du sud vers le nord et avoir des projets de production communes avec les Africains, parce qu'il y a aussi des connaissances qui sont produites sur place.
Die Kurse müssten also gemeinsam erarbeitet werden, sagt die Bildungsexpertin aus Fribourg. Stellt man so einen Massive Open Online Kurs einfach ins Internet, dann schreiben sich in Afrika kaum Menschen dafür ein. Das zeigen die Nutzerzahlen der großen US-amerikanischen MOOCs. Aus Afrika stammen da jeweils weniger als 1% der Nutzer. Das überrascht Patrick Ebischer überhaupt nicht. Er kritisiert die amerikanische Naivität. Wer sich nicht vor Ort engagiere, der erreiche eben nur die vermögenden Afrikaner.
Ça, c'est tout à fait un peu la naïveté américaine. On met le cours, puis on regarde que ceux qui sont inscrits en Afrique. Mais si vous ne faites rien, vous aurez par définition des gens qui ont une bande passante suffisante, donc c'est probablement des gens qui ont des moyens et autres. Je pense qu'en Afrique, il faut aller sur le terrain, voir qu'est-ce qui doit être fait pour modifier. C'est ce que l'EPFL essaie de faire.
Naiv will Patrick Ebischer nicht sein. Darum reisen seine Professoren nach Afrika und tauschen sich mit ihren afrikanischen Kollegen aus.
C'est-à-dire que ce ne soit pas l'homme blanc qui vient et qui donne simplement ses cours. On essaie de développer ça en vrai partenariat.
In dieser Partnerschaft bietet die EPFL neuerdings auch Kurse an, die spezifisch auf afrikanische Studentinnen und Studenten zugeschnitten sind. Zum Beispiel einen über die Urbanisierung in Afrika und einen über den Umgang mit Trinkwasser. Spezielle Kurse aufzuziehen, extra für Afrika, das ist ein ziemlicher Aufwand. Doch dieser Aufwand lohne sich, sagt Patrick Ebischer. Es sei anregend für seine Forscher, in Afrika zu arbeiten. Und außerdem lohne sich das Engagement der EPFL auch aus Imagegründen. Früher hätten Hochschulen ihr Image mit guten Lehrbüchern aufgebaut, zum Beispiel das MIT in Boston. Nun seien eben MOOCs die neuen Lehrbücher. Und wer wie das MIT sein will, und das will Patrick Ebischer mit seiner EPFL ganz ohne Zweifel, der müsse in MOOCs investieren.
Les grandes écoles, c'est des brands. On parle toujours du MIT. Le MIT, vraiment, la réputation du MIT, c'est fait au travers des textbooks. Les nouveaux textbooks, je vous l'ai dit aujourd'hui, c'est les MOOCs. Donc c'est sûr que pour une institution qui a une ambition globale, internationale, les MOOCs sont un instrument intéressant.
Das heißt, die EPFL engagiert sich in Afrika nicht nur aus humanitären Gründen. Sie will dort auch forschen und ihre Marke stärken. Es ist eine Win-Win-Konstruktion. Beide Seiten könnten profitieren. Diese Hoffnung teilen auch andere Akteure, zum Beispiel die Schweizer Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA. Die bezahlt 1,5 Millionen Franken für das Projekt der EPFL in Afrika. Das deckt etwa ein Drittel der Kosten für 3 Jahre. Die DEZA erhofft sich von den MOOCs eine bessere Ausbildung für eine neue afrikanische Elite von Technokraten und Managern. Das ist eine Steilvorlage für den begnadeten Verkäufer Patrick Ebischer. Bessere Bildung bremse schließlich die Migration, sagt er. Und das sei für die Schweiz doch von großem Interesse, gerade jetzt, wo man so viel von der Migration spreche. Da spürt man auch, dass er als Hochschulpolitiker noch immer empört ist über das Ja zur sogenannten Masseneinwanderungsinitiative.
Pour l'Afrique, c'est évident que si quelque chose ne se fait pas, on parle d'immigration beaucoup ces jours, c'est, je veux dire, le milliard ou le 2 milliards qu'on aura en 2050, si l'Afrique n'arrive pas à se développer, ce n'est pas nos barrières qui arriveront à les arrêter. Donc on a un intérêt réel, d'accord, de s'engager là-dedans.
Ohne MOOCs, mehr Masseneinwanderung. So einfach ist das für Patrick Ebischer. Nicht in die Kurse im Internet zu investieren, fände er falsch. Zumal die MOOCs nicht einmal teuer seien. Etwa 50.000 Franken koste es, einen solchen Kurs zu erstellen. Und danach quasi nichts mehr, egal wie viele Studenten den Kurs belegten.
On parle d'argent, mais c'est pas très cher. Hein? Nous, on a calculé, de faire un MOOC, c'est à peu près 50 000 francs. Donc, si vous voulez, le prix est relativement modeste. Et ça, c'est lorsque vous l'enregistrez. Donc, je pense que c'est le meilleur coût-bénéfice qu'on puisse imaginer. L'argent n'est vraiment pas l'élément limitant là-dedans.
Die MOOCs hätten deshalb das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis, das er sich im Bildungsbereich überhaupt vorstellen könne. Das Geld spielt keine große Rolle für die MOOCs in Afrika, sagt Patrick Ebischer, der Präsident der EPFL. Der Aufwand sei gering und der Nutzen groß. Aber stimmt das wirklich? Wer diese Frage beantworten will, muss nach Nordamerika schauen, wo man schon einige Erfahrungen gesammelt hat mit MOOCs. Hier hat die MOOC-Welle angefangen, im Herbst 2011, als der deutsche Professor Sebastian Truhn von der Elite-Universität Stanford seine Vorlesung über künstliche Intelligenz samt Übungsaufgaben gratis ins Internet stellte. Innerhalb kürzester Zeit hatten sich 160.000 Menschen für den Kurs eingeschrieben. 160.000, eine gewaltige Zahl. Es war diese eine Zahl, die die Bildungsexperten zum Träumen brachte. Ein Wendepunkt für die Online-Lehre war es. Plötzlich war das Wort MOOC in aller Munde. Plötzlich schien eine radikale Demokratisierung des Bildungswesens möglich. Sebastian Truhn gründete die Firma Udacity. Andere Kollegen von Elite-Universitäten taten es ihm nach und gründeten die Plattformen edX und Coursera. Heute findet man auf diesen 3 Plattformen schon rund 800 Vorlesungen, darunter über 20 von der EPFL. Es ging also alles sehr schnell. Das hat einen guten Grund, sagt die Bildungsforscherin Bernadette Charlier. Für Eliteschulen wie Stanford, das MIT in Boston oder auch die EPFL seien MOOCs eine simple Sache.
En réalité, c'est une innovation relativement facile, dans le sens où, quelque part, ça ne va pas transformer l'intérieur de l'organisation des cours, ni pour le MIT, ni Stanford au départ, ni même à l'EPFL. Ils prennent des ressources qu'ils avaient à disposition. Ils ont des professeurs prestigieux. Ils ont investi depuis plusieurs années, dans le e-learning. Et donc, quelque part, on peut dire que tous les ingrédients étaient là pour que, comme on dit, il y ait un certain succès, il y ait un bon démarrage.
Diese Schulen hatten bereits früher investiert in den Bereich E-Learning. Sie mussten bloß die Kameras zücken, ihre Professoren bei den Vorlesungen abfilmen, das Material in Häppchen aufteilen und ins Internet stellen. Voilà! Fairerweise muss man sagen, dass viele Vorlesungen ergänzt sind mit Fragebogen oder Diskussionsforen im Internet, mit Prüfungen und mit Zertifikaten. Das mindert aber nicht den Eindruck, dass die allermeisten MOOCs sehr altmodisch sind. Der Unterricht ist frontal im Stil »Herr Professor erklärt die Welt«. Eine persönliche Betreuung durch Assistenten in Tutoraten gibt es keine. Ob die Studenten so wirklich etwas lernen, ist noch offen, sagt die Professorin aus Fribourg.
Est-ce que quand j'offre ça, en même temps, je permets réellement aux personnes d'apprendre et à quelles conditions? Ça, on n'a pas encore les réponses.
Klar ist aber jetzt schon, dass MOOCs kein Zaubermittel sind. Die meisten Studentinnen und Studenten sind aus dem Westen, reich und gebildet. Das hat sich in mehreren Untersuchungen gezeigt. Außerdem schreiben sich zwar enorm viele Menschen ein, aber nur wenige beenden die Kurse.
Si on regarde le nombre d'inscriptions du point de vue des utilisateurs, on va dire que c'est un succès. Si on regarde le nombre de personnes qui finalisent et donc le taux d'abandon, là on pourrait dire que c'est un échec.
Meist sind es nur zwischen 4% und 10%, die einen Kurs tatsächlich beenden. Patrick Ebischer kann bessere Zahlen vorweisen, zum Beispiel beim Kurs zur Programmiersprache Scala von Martin Oderski an der EPFL. Den haben von 50.000 Studenten immerhin 10.000 abgeschlossen.
Il y a eu 50.000 personnes qui ont commencé le cours. Il y en a 10.000 qui ont passé l'examen. Mais 10.000, c'est plus que dans toute une carrière d'un professeur.
Das sei mehr als in einer ganzen Professorenkarriere, sagt Patrick Ebischer. Bloß, von den 10.000 Absolventen hatten 85% schon früher ein Studium abgeschlossen, 20% sogar ein Doktorat.
Sur les 10.000 qui ont pris l'examen final, 85%, je crois, avaient déjà un diplôme universitaire. D'accord? 20% avaient un PhD. Donc en fait, c'est de la formation continue.
Es handelt sich also eigentlich um Weiterbildung, nicht um Grundbildung für Bedürftige. Andere Kurse wiederum sprechen sehr viele Pensionierte an, sagt Bernadette Charlier.
Beaucoup de personnes retraitées participent à ce type de cours. C'est intéressant aussi parce que effectivement le public devient de plus en plus âgé, mais on peut encore participer à ces choses, on peut encore apprendre et au fond c'est aussi une opportunité intéressante pour ces personnes-là.
Dass Pensionierte sich so weiterbilden können, findet Bernadette Charlier eine gute Sache. Aber wenn man ehrlich ist, laufen solche MOOCs nicht wirklich unter universitärer Bildung. Sie sind vielmehr eine Art Volkshochschule. MOOCs sind also sehr gut für die Weiterbildung von Berufsleuten oder als Volkshochschule. Doch das war nicht das ursprüngliche Ziel der Gründer von Coursera, edX und Co. Sie wollten vor allem viele junge Menschen mit ihren Kursen bilden. Das bleibt bis jetzt eine Utopie, sagt Bernadette Charlier.
Si on se dit ça va être l'occasion de former un grand nombre de personnes, ce n'est pas vrai, ça reste une utopie.
Genau so sieht das der amerikanische Philosophieprofessor Peter Hadrius, ein bekannter MOOC-Kritiker. Die Pädagogik der MOOCs sei einfach nicht gut genug.
The standards of pedagogy are generally very low. It's very rare that a course of that size is going to make any difference in terms of the US educational system. And I would imagine the same thing is true all around the world.
Mittlerweile sehen das auch die Anbieter und Hochschulen so und setzen darum vermehrt auf die Idee des umgedrehten Unterrichts. Dabei schaut man die Kurse per Video zu Hause an und macht dann im Klassenzimmer in kleinen Gruppen von 30, 40 Studenten gemeinsam die Hausaufgaben, unterstützt von Tutoren. Das sind dann keine echten MOOCs mehr, weil sie nicht massiv viele Menschen erreichen. Doch auch hier geht es um Vorlesungen im Internet.
MOOCs are not changing education in the world. What likely will change it are these smaller courses.
Solche kleineren Kurse mit umgedrehtem Unterricht erleben in den USA derzeit einen Aufschwung, sagt Peter Hadrius. Er kann das beurteilen, denn seine Universität, die San Jose State University in Kalifornien, setzt voll darauf. Bis zu 40% der Grundkurse sollen dereinst so unterrichtet werden, so will es zumindest der Präsident. Peter Hadrius macht das wütend. Unter seiner Führung haben die Professoren letztes Jahr mit einem Brief protestiert. Konkret ging es um einen Philosophiekurs des Star-Professors Michael Sandel von der Universität Harvard zum Thema Gerechtigkeit. Den wollten die Professoren in San Jose nicht übernehmen, denn sie wollten ihre Studenten schützen vor dem unfairen Vergleich mit Harvard-Studenten.
In this particular online course, you see Michael Sandel, who is a internationally known academic figure, teaching his students at Harvard, and he very much applauds them. He refers to them as the best, you know, the creme de la creme, etc. Now, our students would have to watch this. They couldn't ask him questions. It was very much a kind of first class versus second or third class situation, and our students would definitely be second or third class.
Es geht dabei nicht um irgendwelche Sensibilitäten, sondern ganz konkret um Infrastruktur und finanzielle Mittel. San Jose ist eine arme Universität. Die allermeisten Studenten haben Migrationshintergrund und es gibt zu wenig Plätze an der Universität.
We have many more students who want to get into classes and we can't supply them with classes. We have students who are taking much longer to graduate than they should because we can't give them enough classes.
Auch in Kalifornien gibt es also viele Menschen, die von der höheren Bildung ausgeschlossen sind, nicht nur in Afrika. Da sind Kurse via Internet ein billiger Ausweg, sagt Peter Hadrius.
They're saying, well, this is the solution. The solution is let them learn their beginning math and their beginning English by these online courses that'll be cheap. Then we don't have to build more colleges. We don't have to hire more faculty. You know, this is an argument that appeals to the taxpayer.
Die Armen sollen in Massen online lernen, in Kursen von Udacity oder Coursera. Die Reichen dürfen weiterhin an Präsenzuniversitäten lernen, in kleinen Gruppen mit direktem Kontakt zu Tutoren.
The schools that people want degrees from most, they are not doing this in their classes. They're not going to do it. They understand that teaching somebody where you can actually ask them questions so you can understand better is a good idea. So they don't do it. Now, this is all about, let's say, second and third tier schools where they're very worried about having enough money to teach the students.
Die Online-Kurse sind für den Philosophieprofessor keine Lösung. Sie vertuschen die Probleme bloß. Auch das Modell des umgedrehten Unterrichts funktioniert nur beschränkt. Das hat sich an der San Jose State University gezeigt. Der Online-Kurs von Michael Sandel wurde zwar nach dem Protest nicht übernommen, wohl aber einige andere. Die funktionierten dann gut, wenn Professoren und Studenten sich überdurchschnittlich stark engagierten. Dann waren sie allerdings nicht wirklich billiger. Ohne extra Aufwand hingegen schnitten die Studenten der Online-Kurse deutlich schlechter ab als ihre Kollegen, die einen ganz normalen Kurs besuchten. Billiger und besser scheint also nicht zu gehen. Trotzdem verfolgt die Leitung der San Jose State University ihren Online-Plan weiter. Sie kauft weiter Kurse ein, zum Beispiel von Udacity oder edX. Die eigentliche Vorlesung ist dabei gratis, aber alle Extras, wie das Moderieren von Fragen und Kommentaren oder die Betreuung der Studenten im Klassenzimmer, die sind kostenpflichtig.
My opinion is that there is a very large threat and the threat is profit making.
Die Firmen wollen Geld verdienen und sie müssen auch Geld verdienen mit Extras, mit Prüfungsgebühren oder ähnlichem, damit sie die MOOCs für Afrika umsonst anbieten können. Da findet also eine Art Quersubventionierung statt. Das kann man lernen aus den Erfahrungen, die es in den USA mit den MOOCs schon gibt. Auch Patrick Ebischer kann sich solche Quersubventionen durchaus vorstellen.
Je veux que les MOOCs pour les pays en développement, c'est évident, les cours de base soient totalement gratuits. Pour la formation continue spécifique, je peux imaginer monétiser. Et on peut imaginer qu'une partie des bénéfices qu'on ferait, encore faut-il trouver le modèle, le business model, puisse financer la formation de base.
Ein richtig gutes Businessmodell hat er noch nicht gefunden. Aber klar ist, es geht bei den MOOCs auch ums Geschäft. Und noch etwas anderes macht dem Philosophen Peter Hadrius Sorgen. Er sieht eine Art akademische Monokultur wachsen. Da gäbe es dann nur noch ganz wenige Grundvorlesungen in Philosophie, Deutsch, Physik und so weiter für die ganze Welt. Davor warnt auch die Bildungsforscherin Bernadette Charlier.
C'est un vrai danger, je pense en effet. Parce que même en mathématiques, je suis pas mathématicienne, mais même en mathématiques, les manières de faire évoluer la connaissance, de la présenter, de la rendre applicable par rapport à certains contextes, ça va dépendre au fait de représentations culturelles.
Droht uns in der Hochschulbildung also eine Uniformität und vielleicht sogar eine Art Disneyland, das heißt ein global einheitliches System mit Starprofessoren, die gut aussehen und aus der Vorlesung auch eine Show fürs Publikum machen. Patrick Ebischer?
Est-ce qu'on va avoir du Disneyland à la fin ou pas? On est très tôt dans la chose. Ce qui semble, ce n'est pas tellement ça. Hein. L'éclairage, oui, il est important, mais ce n'est pas. C'est quand même le contenu. Vous voulez apprendre des gens qui savent le mieux.
Man wolle eben von den Besten lernen, sagt der Präsident der EPFL. Er kann sich durchaus vorstellen, dass es in Zukunft zum Beispiel nur wenige Mathematik-Grundvorlesungen auf Video geben wird. Nicht nur eine für die ganze Welt, aber vielleicht 20, 30? Auf jeden Fall nicht mehr Zehntausende wie heute.
Je pense qu'il n'y aura jamais qu'un cours d'analyse, parce qu'il y a différentes manières de prendre. Mais est-ce qu'il y en aura 10 000? Je doute. Est-ce qu'il y en aura 20, 30? Je ne sais pas. Mais ça va être très difficile de faire le 32e.
Wer zu spät kommt, der verschwindet in der Masse. Auch das ist ein Motiv für Patrick Ebischers MOOC-Offensive. Er will vorne mit dabei sein in diesem Wettrennen, das Kritiker schon scharf als pädagogischen Darwinismus bezeichnen. Die Geschichte der MOOCs für Afrika ist also komplexer, als es auf den ersten Blick scheint. Es geht um höhere Bildung für Menschen, die sonst keinen Zugang dazu hätten. Dagegen hat niemand etwas, aber es ist noch nicht klar, ob diese Bildung via Internet funktioniert, ob sie wirklich nützt. Es geht auch ums Image, um den Brand der Hochschule und darum, seinen Platz zu besetzen in einem neuen Markt. Und schließlich geht es ums Geld, das sich verdienen lässt, zum Beispiel mit Weiterbildung oder mit Grundkursen für Universitäten, die selbst nicht genug Budget haben für Professoren. Denn Geld braucht es eben doch, damit die MOOCs in Afrika gratis sein können. Patrick Ebischer kennt alle diese Motive. Er lässt sich von Kritik nicht beirren. Für ihn ist klar, dass Afrika nur mit Hilfe von MOOCs mit dem Westen gleichziehen kann.
C'est la seule chose que je peux entrevoir pour l'Afrique et aussi pour d'autres pays en développement pour au fond rattraper un retard dans la formation et peut-être aussi même dans la recherche.
Und auch bei uns in der Schweiz werde die Online-Bildung immer wichtiger werden.
Je ne vois pas comment cet élément va pas devenir un élément majeur de la formation au XXIe siècle. Je ne sais pas sous quelle forme, mais je ne peux pas m'imaginer que cet élément ne soit pas au centre de la formation.
Die MOOCs sind allerdings kein Selbstzweck. Man muss darüber diskutieren dürfen, welches Wissen sie vermitteln und welchem Bildungsideal sie dienen. Das fordern die Kritiker. Selbst die größten Gegner sind aber überzeugt, dass das Lernen im Internet die Bildungslandschaft verändern wird. Sei es jetzt mit MOOCs oder mit anderen Formen. Denn das Lernen im Internet sei eine Chance. Für Europa, die USA und für Afrika. Aber nur dann, wenn man es richtig macht. Vorlesungen für alle im Internet. Wie Patrick Ebischer jungen Menschen in Westafrika mit MOOCs helfen will und was Bildungsexperten dazu sagen. Sie hörten eine Kontextsendung von Hannah Wick.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.